Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen, alle, die hier sind und alle, die zu Hause sind. Wir wollen heute weitermachen im Korintherbrief. Heute sind wir beim Kapitel 11 angelangt. Und da muss ich noch einen Gedanke dazu sagen, wenn es denn jetzt gelingt. Ja, gut. Wir lesen heute einen Text und wir bearbeiten ihn auch, der auf der einen Seite sehr spannend ist und auch sehr herausfordernd ist. Und mir ist auch klar, wenn ich jetzt darüber predige, dass ich mich bei der Auslegung auf sehr dünnem Eis befinde und ich leicht in ein Fettnäpfchen treten kann. Darum bitte ich, seid barmherzig mit mir und prüft unvoreingenommen, prüft alles und das Gute behaltet. So steht es in der Bibel. In unserem Text behandelt Paulus zum einen die Stellung des Mannes Gott gegenüber und seiner Frau gegenüber und zum zweiten die Haltung, wenn wir beten und wenn wir weissagen sollen, so steht es hier, die Frauen ihr Haupt bedecken und die Männer nicht. Was steckt dahinter und was ist der Sinn, warum steht es hier so geschrieben. Ich möchte zuerst die Verse 1 und 2 lesen. Die haben mit diesen zwei Gedanken nur bedingt was zu tun. Da steht, seid meine Nachahmer. Also 1. Korinther 11, 1 und 2. Gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, da dieser Text sowohl Dinge beinhaltet, die für uns Männer wichtig sind, wie für uns Frauen, habe ich meine Frau gebeten, dass sie nach der Predigt auch noch ein paar Gedanken hier dazu sagt. Also im Prinzip besteht die Predigt aus zwei Teilen. Ein Teil macht meine Frau, ein Teil ich. Ja, zu den ersten zwei Versen. Seid meine Nachahmer. Paulus fordert uns auf, seine Nachahmer zu sein. Also ein Mensch fordert auf, seid Nachahmer von mir, wie wenn ich sage, mach so, wie ich es gemacht habe oder wie ich es mache. So wie er auch Nachahmer Jesu ist. Und wenn ich Nachahmer Jesu bin, dann kann ich das mit gutem Gewissen auch anderen empfehlen. Macht es so. Wenn wir Nachahmer Jesu sind, dann denken und orientieren wir uns am Leben von Jesus, so wie es Paulus dann im zweiten Vers sehr lobend den Korinthern bestätigt. Das heißt, für uns in allen Fragen, in allen Herausforderungen, in allen Diskussionen, in denen wir drinstehen, wo wir irgendwo gefordert sind oder irgendeine Auseinandersetzung haben, sollen wir uns überlegen, was würde Jesus tun? Und wenn wir diesen Gedanken in unseren Herausforderungen, in unserem Leben immer wieder präsent haben, dann sind wir sicherlich nicht verkehrt, weil dann sind wir seine Nachahmer, weil wir uns überlegen, was würde Jesus tun? Das so zur Einleitung. Ich lese jetzt weiter ab Vers 3 bis zum Schluss, einfach um den Zusammenhang mal zu haben. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wären. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so kommt der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lädt euch nicht schon die Natur, dass es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Vater, ich danke dir, dass du mit deinem Geist jetzt hier bist und ich danke dir, dass du mich Dinge aussprechen lässt, die du mir gezeigt, gegeben hast. Hilf, dass ich das rüberbringen kann und ich bitte dich, dass jeder das aufnehmen kann und empfangen kann und prüft, was gut ist und was nicht gut ist. Lasst uns vom Heiligen Geist leiten, dass er zu uns redet. Amen. Also, im Vers 3 ist die Reihenfolge über das Hauptsein aufgeführt. Gott ist das Haupt von Jesus. Jesus ist das Haupt der Gemeinde oder das Haupt von dem Mann. Der Mann ist das Haupt der Frau. Wollen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Wie wirkt sich das Hauptsein im Alltag aus? Was heißt es überhaupt, Haupt zu sein? Das ist ja die Frage, die sich hier herausstellt. Und wenn wir den Text betrachten, dann müssen wir eigentlich sagen, das passt überhaupt nicht in unsere Zeit, weil das, wenn da entsprechende Leute da wären, es komplett schräg wäre, was hier drinsteht und sie damit gar nichts anfangen können. Ich möchte dazu Epheser 5 lesen. Da steht in Vers 22 bis 25, dann Vers 28, 31 und 33 ein paar wichtige Gedanken dazu, die ich mit euch teilen möchte. Epheser 5, Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Lebens. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, und hier kommt es zum ersten Mal, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also die Liebe ist was ganz Wichtiges, um Haupt sein zu können. Liebt eure Frauen. Dann Vers 28. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Hier ist zum zweiten Mal diese Aufforderung. Ihr Männer, liebt eure eigenen Frauen, wie ihr euren eigenen Leiber liebt. Wer seine Frau liebt, hier ist zum dritten Mal, der liebt sich selbst. Dann Vers 31. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Also dieser Gedanke, ein Mann wird sein Elternhaus verlassen, also Vater und Mutter, und auf eigenen Füßen stehen und die zwei werden ein Fleisch sein, hängt mit Liebe zusammen, ganz klar, weil diese Intimität in der Ehe ist sonst einzigartig. Es gibt sie sonst nicht oder es ist ja, etwas, wo entweder der Mann oder die Frau, meistens die Männer, Spaß dran haben, aber sich nicht auf eine Beziehung so einlassen. Aber auch das hat mit Liebe zu tun. Dann noch Vers 33. Doch auch ihr, jeder von euch, und hier steht es zum vierten Mal, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Und wenn wir den Gedanken mit Hauptschaft, also der Mann sei das Haupt der Frau, diese Worte außer Acht lassen, dann können wir niemals Haupt einer Frau sein. Dann sind wir vielleicht Beherrscher unserer Frau oder der Diktator von unserer Frau, aber kein Haupt, so wie es Jesus für die Gemeinde ist. Jesus ist das Haupt der Gemeinde weltweit, hier auch, und Jesus liebt die Gemeinde. Und das macht er, obwohl er das Haupt der Gemeinde ist und eigentlich manchmal der Donnerwetter reinfahren lassen müsste, weil wir nicht das tun, was Jesus eigentlich möchte. Ich denke immer wieder an die Begebenheit ganz am Anfang, als wir mit Calvary Chapel unterwegs waren, hatten wir etliche Brüder hier, die uns im Wort gedient haben. Ich erinnere mich an den David Pham von Freiburg. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber es war mir sehr eindrücklich. Dieser Mann stand vorne im kleinen Feldlein, wo wir vorher waren, vor uns, ja, vielleicht 25 Leute. Und er kam mittags extra mit seiner Familie, mit 4 Kindern, seiner Frau hierher gefahren zu uns, um zu predigen, uns zu dienen. Und hat es auf sich genommen, ohne irgendwas zu wollen. Das war ganz rigoros, er will kein Kilometergeld, gar nichts. Und steht hin und sagt, ich liebe die Gemeinde. Das hat mich damals unglaublich berührt, weil ich das vorher so noch von niemandem gehört habe. Er liebt die Gemeinde. Und das hat mich auch motiviert, selber das zu tun. Einmal, wenn Jesus sagt, er ist das Haupt der Gemeinde, er liebt die Gemeinde, ich liebe die Gemeinde. Ich liebe euch alle. Und so wie wir sagen, oder dieser Mann sagt, er liebt seine Gemeinde, das Mindeste ist doch, dass der Mann sagt, ich liebe meine Frau und herrsche nicht über sie. Weil dieser Text ist in der Vergangenheit und vielleicht auch heute noch immer wieder dazu benutzt worden, um die Herrschaft des Mannes über die Frau zu besteigen. Haupt sein, verantwortlich sein heißt, ich liebe ist. Und das heißt, wir herrschen nicht, sondern wir lieben. Wir üben keinen Druck aus, sondern wir lieben. Wir Männer sollen uns am Beispiel von Jesus orientieren. Er, obwohl unser Haupt, liebt uns so, seine Liebe zu zeigen. Er tat alles, um uns seine Liebe zu zeigen. In Kolosser 3, auch nochmal eine Parallelstelle, die ich dazu lesen möchte. Kolosser 3, 18 und 19, da steht noch einmal, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, das ist im zweiten Vers, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Also unterordnen heißt, stellt euch nicht über eure Männer. Ein ganz wichtiger Punkt ist, aber auch für euch Frauen, Gott wird nicht euch zur Rechenschaft ziehen, was in der Familie passiert, sondern Gott hat sich den Mann auserkoren, dass er ihn zur Rechenschaft zieht. Er wird gefragt. Adam wurde ganz am Anfang gefragt, was hast du gemacht? Wo ist deine Frau? Er hat unwissend getan. Soll ich der Hüter meiner Frau sein? So ungefähr. Und es ist bis heute noch so. Wir Männer müssen uns einfach bewusst sein, Gott wird Rechenschaft fordern von uns über unsere Familie und nicht von der Frau. Jede Frau, die ihren Mann darin unterstützt, seiner Familie vorzustehen, tut gut daran. Auch das ist ein Punkt, wo jede Frau ihren Mann sehr wohl unterstützen kann, dass er das umsetzen kann und ihm vielleicht einmal in den Hintern treten muss. Mann, komm in die Pötte. Und lass dich nicht hängen. Du bist der Verantwortliche vor Gott, nicht ich. In Vers 19 nochmal. Ihr Männer liebt und werdet nicht bitter. Kränkt eure Frau nicht. Lasst euch nicht gegeneinander aufbringen. Das will dieser Text hier sagen. Ein weiterer Hinweis. Hinweis über das Verhältnis Mann und Frau finden wir in 1. Mose 3, Vers 16. Ich fand es interessant, diese Feststellung. 1. Mose 3, Vers 16, ganz am Anfang der Bibel, die ersten Begebenheiten. Da geht es darum, als Mann und Frau aus dem Paradies rausgeschickt wurden. Und Gott sprach zur Frau: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Diese zwei Dinge, das Verlangen von der Frau soll auf den Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen, zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Menschheit hindurch. Das Verlangen auf deinen Mann gerichtet sein, wenn man als Frau verliebt ist, ist man ganz klar auf den Mann fixiert, umgekehrt natürlich auch. Es ist positiv auf der einen Seite, wenn das Verlangen einer Frau auf den Mann gerichtet ist. Man ist verliebt und es ist eine sehr schöne Situation. Aber die andere Seite ist, und die ist mindestens genauso da, eher noch mehr, das Streben der Frau, die Stellung des Mannes einzunehmen. Teils, dass sie gezwungenermaßen das macht, teils, weil unsere Gesellschaft das vorgibt. Ich möchte es nur als konkretes Beispiel, dass man mittlerweile schon Frauenquoten einführt, um diese Stellung der Frau auf ein gleiches Level zu bringen, was völlig absurd ist aus meiner Sicht. Aber das ist momentan ganz hoch auf der Agenda. Auf jeden Fall, dieses Bestreben, die Stellung des Mannes einzunehmen, ist schon immer da gewesen und ist auch heute noch da. Und beim Mann, er soll oder er wird herrschen. Ein Mann hat über all die Jahrhunderte durch versucht, über die Frau zu herrschen. Es war immer ein Kampf zwischen Mann und Frau. Egal ob Könighaus oder im Armenhaus, diese Situation trifft man immer an. Und wenn wir ehrlich sind, diese Diskussion ist auch in jeder Ehe mehr oder weniger stark da. Wenn die Frau sich Jesus zuwendet, dann hat sie den Blick dafür zu sagen, ja, ich will meinen Mann fördern, dass er hinsteht und die Familie vor Gott und nach außen hin vertritt. Im 1. Mose, Kapitel 4, noch ein Gedanke, der zu dieser Sache passt, und zwar im Vers 7, da steht: Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Auch hier steht nochmal dieses Wort herrschen, und dieses Wort herrschen ist wie in dem Vers vorher, im Kapitel vorher, genau dieselbe Wortwahl im Hebräischen. Und ich fand es interessant, dass es hier so steht: Wir sollen herrschen über die Sünde. Das heißt, wir sollen die richtige Entscheidung treffen. Am Anfang, wo es darum gegangen ist, zwischen Mann und Frau, die Frau sucht, über ihren Mann zu herrschen oder ihm ähnlich zu werden oder ihn zu übertrumpfen. Und hier wird das Herrschen damit betrachtet: Herrsche über die Sünde. Weil es ist ganz klar Sünde, wenn die Frau sich über ihren Mann erhebt. Und es ist ganz genauso klar Sünde, wenn der Mann nicht in die Pötte kommt und seinen Platz in der Familie, wenn er gläubig ist, nicht einnimmt. Das ist genauso Sünde. Und deshalb ist es so wichtig, du sollst über sie herrschen. Jeder von uns ist befähigt, über die Sünde zu herrschen. Wir treffen Entscheidungen und die können wir so und so rum treffen. Aber die Entscheidung müssen wir treffen. Und das heißt, wir sollen über die Sünde herrschen und mich nicht von ihr einlullen zu lassen. Das zum ersten Thema, herrschen oder Haupt sein. Dann das zweite ist nicht weniger spannend. Warum sollen wir den Kopf bedecken oder warum nicht? Natürlich könnte man das unglaublich umfangreich ausführen, das mache ich nicht, sondern ich will ein paar Gedanken dazu sagen, die mir wichtig wurden und die ich auch interessant fand, wenn wir diesen Text hier lesen. Ich möchte nochmal das lesen von 4 bis 12. Jedermann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Und die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Also sie wurde um des Mannes willen geschaffen. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, hier steht es ja, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, das kommt dann zum nächsten. In unserer heutigen Zeit und Kultur heißt landläufig Kopfbedeckung tragen, heißt man ist muslimischer Herkunft. Oder, was sehr selten vorkommt, aber es auch gibt, man ist sehr konservativ geprägt. In manchen Kreisen ist es sehr wohl noch Standard, dass man ein Kopftuch trägt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich bin jetzt über 60 Jahre, vor 50 Jahren, ich ging mit meinen Eltern, durfte ich immer wieder in die Kirche gehen und ich fand es damals immer interessant, jeder Mann hat einen Hut aufgehabt und er ist in die Kirche reingegangen und jeder hat ihn abgesetzt. Jede Frau hat irgendeine Kopfbedeckung, so wie Gerda jetzt zum Beispiel oder andere Kopfbedeckungen, aber die sind immer aufgeblieben über den ganzen Gottesdienst. Das war für mich interessant zu beobachten. Wir sind immer oben auf der Empore gesessen, da hatte ich einen guten Überblick, was da alles abging. Nach 50 Jahren nichts mehr von alledem. Es ist eher befremdlich, wenn man das macht. Heute ist es eher negativ geprägt. In Vers 4 steht ein anderer Gedanke. Wie verhält sich Mann und Frau beim Beten und Weissagen? Weil um das ist es letztendlich um Paulus gegangen. Beim Beten und Weissagen soll laut diesem Satz hier oder diesem Wort, das Paulus geschrieben hat, der Mann die Kopfbedeckung absetzen, die Frau die Kopfbedeckung aufsetzen. Also das heißt, Paulus hat sehr wohl die Frau nicht irgendwie als minderwertig betrachtet, sondern sowohl Mann wie Frau durften beten und weissagen. Nur unter anderer Voraussetzung mit und ohne bedecktem Haupt. Paulus hatte die Situation in Korinth vor Augen. Eine Frau mit abgeschnittenem Haar ohne Bedeckung war eine Schande. Damals waren offensichtlich die Huren, und die hat es sehr viele gegeben in Korinth, hatten ihre Haare kurz geschoren und es war eine Schande. Außerdem war es eine Schande, wenn eine Frau in einer öffentlichen Versammlung gesprochen hat und letztendlich auch noch die Männer herausgefordert hat. Das war ja in Korinth das Problem, auf das Paulus letztendlich auch eingegangen ist. Warum hat er das geschrieben? Weil in allen anderen Briefen, die Paulus schreibt, finden wir diese strenge Gangart überhaupt nicht. Und offensichtlich hat er damit vorbeugen wollen, weil mir lehre ja jetzt gerade durch den Korintherbrief. In Korinth war es so, dass es viel Durcheinander gab im Gottesdienst. Die Art und Weise, wie der Gottesdienst abgelaufen ist, war oft sehr von Durcheinander und Unfrieden und negativen Erscheinungen geprägt. Und Paulus wollte damit einfach Ruhe mit reinbringen. Nicht Grabesruhe, sondern einfach, dass es in anderen Bahnen gelenkt wird. Er hatte dann Kapitel 14 das auch so erwähnt, die Frau soll im Gottesdienst überhaupt nichts sagen, sie soll daheim ihren Mann fragen. Und der Hintergrund ist, die Frauen damals hatten keine Bildung. Und es sind viele Leute zum Glauben gekommen, Sklaven wie reiche Leute. Und das Fragen- und Antwortenspiel in der Gemeinde war damals gang und gäbe. Also wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr mich gerne unterbrechen. Früher war das nämlich auch so offensichtlich. Aber es ist in eine Richtung ausgeartet, wo einfach nicht mehr gut war. Und es ist sehr deutlich wohl rausgekommen, dass die Frauen Fragen stellten, die unter Umständen peinlich waren, weil sie keine Bildung hatten und Dinge nicht richtig einordnen konnten. Dadurch die Sache nicht unbedingt positiv beeinflusst wurde. Deshalb, denke ich, hat Paulus diese Anordnungen gegeben. Genauso mit der Kopfbedeckung. Weil es war damals eine Schande, wenn eine Frau sich über ihren Mann gestellt hat in einer öffentlichen Versammlung. Paulus stellt mehrere Gedanken in den Raum. Die Frau wurde für den Mann geschaffen. In Vers 7 bis 9, der Mann darf das Haupt nicht bedecken, die Frau soll es bedecken. Der Mann wurde nicht um der Frau willen erschaffen, sondern umgekehrt. Das hat Paulus ganz klar, und das finden wir auch so in der Bibel, den Leuten in Korinth vor Augen gehalten. In Vers 10 erwähnt er dann noch einen Aspekt, der nicht so ganz in dieses Ding reinpasst, aber wir finden es an früherer Stelle nochmal, dieser Gedanke: Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Und wenn wir ein paar Kapitel zurückgehen, Kapitel 4, Vers 9, da steht: Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Aposteln als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl den Engeln als auch den Menschen. Also damals war ziemlich dramatische Situationen, wo es für Paulus auch manchmal um Leben und Tod ging. Er wurde gesteinigt und so weiter und so fort. Hat viele schlimme Dinge erlebt, wo er in großer Todesgefahr war. Und er hat es für sich so als empfunden wie ein Schauspiel vor der Welt. Schaut, was Gott mit seinen Knechten macht. Und nicht nur vor der Welt, sondern auch vor den Engeln, die uns genauso beobachten. Ist uns vielleicht fremd, dieser Gedanke, dass Engel uns beobachten, aber ich glaube schon, so gut man so landläufig sagt, er hat jetzt einen Schutzengel gehabt, ich glaube schon, dass da eine Realität dahinter steht, dass Gott uns mit seinen Engeln umgibt und uns schützt in verschiedensten Situationen, die wir oft gar nicht wahrnehmen. Ich glaube, jedem ist es schon passiert, dass er, ohne dass er es realisiert hat, an einem schlimmen Unfall vorbeiging und bewahrt wurde von einem Engel. Also auch hier mit der Kopfbedeckung, die Engel beobachten uns und die Engel sehen, wie verhalten sich die Frauen den Männern gegenüber und umgekehrt. Wenn wir dann weitergehen, Vers 11 und 12, da steht: Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so ist auch der Mann durch die Frau gekommen. Aber alles kommt von Gott. Jeder Mann wurde einmal von einer Frau geboren und jede Frau wurde von einem Mann gezeugt. Ganz klar. Paulus stellt hier ganz klar, und es scheint ein Widerspruch zu sein, vor Gott sind alle gleich. Dieser Unterschied, Haupt der Frau vom Mann und umgekehrt, finden wir hier jetzt gar nicht mehr, sondern vor Gott ist Mann und Frau gleich. Und dann heißt es in Vers 13, und das finde ich so interessant, weil wenn man das mal so sich vor Augen hält, was Paulus hier sagt: Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Auf einmal muss jeder, jede Frau und jeder Mann selbst beurteilen, was ist okay, was ist vor Gott gut. Und vielleicht helfen die Fragen auch zum Tragen von einer Kopfbedeckung, die in manchen Kreisen zu richtig Zündstoff gesorgt habe und zu heißen Diskussionen. Also einmal bin ich nur gehorsam der Schrift gegenüber, weil es hier so steht, mache ich das einfach, ohne mir Gedanken zu machen. Die andere bin ich, wenn ich ein Kopftuch trage oder mein Haupt bedecke, frommer als die anderen? Ist das meine Motivation? Oder stelle ich etwas dar, wenn ich mein Haupt bedecke, was in meinem Herzen gar nicht ist und ich das eigentlich gar nicht so mittrage? Oder die letzte Frage, hat Gott mir das gesagt, ich soll das so tun, mein Haupt bedecken? Bin ich ihm dann auch gehorsam und stehe dazu, ohne die anderen abzuurteilen, die es nicht machen, diese Erkenntnis nicht zu haben? Das sind die Fragen, vielleicht helfen sie uns. Weil eins ist ganz klar, jeder muss selbst urteilen, warum praktiziere ich die Sache mit der Kopfbedeckung, auch mit der Haarlänge wird ja hier erwähnt, auch da hat es schon zu meiner Jugendzeit unglaubliche Diskussionen gegeben. Warum mache ich das so oder so? Warum lasse ich mir als Mann lange Haare wachsen, als Frau die Haare abschneiden? Warum trage ich eine Kopfbedeckung, warum nicht? Lasse ich mich vom heutigen Gedankengut so beeinflussen? Und ich möchte einfach das ins Bewusstsein rufen, diese ganze Gender-Diskussion, das Gleichmachen zwischen Mann und Frau hebt und will ja diese Unterschiede zwischen Mann und Frau aufheben. Es gibt eine Gesetzesvorlage, die besagt, ab 14 Jahren sollen sich die Kinder selber entscheiden, will ich Mann oder Frau sein. Bescheuert eigentlich, aber so weit sind wir in unserem Land mittlerweile. Oder überhaupt weltweit ist es unglaublich passiert. Oder die andere Sache ist, oder lasse ich mich vom Heiligen Geist leiten, dass er mir zeigt, was ist dran, was ist meine Rolle, die ich leben soll, auch vor Gott. Seid miteinander als Ehepaar und als Gemeinde im Austausch und im Ringen vor Gott, um in Freiheit die richtige Antwort zu finden. Und ich kann es jeder Frau und jedem Mann zusprechen. Ihr seid frei, eine Entscheidung zu treffen, aber trefft die Entscheidung vor Gott. Wenn wir das zusammenfassen, Frauen haben eine Tendenz, über die Männer herrschen zu wollen. Das ist einfach so. Das ist in die Natur des Menschen reingelegt, seit dem Sündenfall. Ihr ist gesagt, sie soll sich unterordnen. Und den Männern ist gesagt, bitte übernehmt eure Verantwortung. Das Zweite zur Kopfbedeckung ist ein äußerliches Zeichen der Unterscheidung. Vers 15 ist es ja nochmal schön beschrieben, wenn sie langes Haar trägt, dann ist das lange Haar ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Also hier ist nochmal ein anderer Aspekt von Paulus gegeben. Langes Haar ist wie ein Schleier, braucht man keine Kopfbedeckung. Das Gender-Thema, was ich eben erwähnt habe, Mann und Frau sollen sich immer ähnlicher werden oder am besten selber machen können. Leider können Kinder noch Männer noch keine Kinder kriegen. Das ist noch das Privileg der Frau. Aber auch hier ist man immer wieder am Forschen und Prüfen, ob man das nicht auch umgehen kann. Mann und Frau sind nicht gleich, sind unterschiedlich vor Gott und sind ganz bewusst auch unterschiedlich geschaffen. Zur Unterstützung, zur Ergänzung, zur guten Ergänzung. Nicht zum Herrschen über den anderen und zum den anderen zu Leid leben und ihm seinen Rang streitig zu machen, sondern um gemeinsam jeder in seiner Eigenart und in seiner Begabung für Gott da zu sein. Das ist der Punkt, warum Gott diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau geschaffen hat, um uns einander zu ergänzen. Amen. Jetzt wird meine Frau noch ein paar Gedanken zum Thema Frau sagen. Brauchst du den Text? Nein. Lass uns mal aufschlagen.
Es ist angenehm, dass man mal eine Weile ohne Maske sein darf. Ja, mein Mann hat mich gefragt, ob ich nicht zu dem Thema aus der Sicht von der Frau noch was sagen will. Das Thema, die Rolle der Frau aus Gottes Sicht, das ist ein Thema, das mich schon lang beschäftigt und ich habe immer wieder nach guten Vorbildern gesucht. Ihr seht, ich stehe ohne Kopftuch da. Im Islam und in konservative Kreise wird ein Frauenbild vermittelt von völliger Unterwürfigkeit. Und das drückt sich aus mit dem Schleier und mit dem Kopftuch. In unserer Gesellschaft ist das Kopftuch etwas, was völlig anders verstanden wird, wie es hier im Text erwähnt ist, wo es gesellschaftlich ganz klar dazugehört. Also ich gehe davon aus, dass es in Korinth einfach üblich war, ein Kopftuch zu tragen und dass es ein Zeichen von Befreiung von der Herrschaft des Mannes war, wenn man das Kopftuch weglassen hat. In unserer Kultur wirkt das Kopftuchtragen eher befremdlich, gesetzlich und es ist auf keinen Fall etwas, was irgendwie gesellschaftlich akzeptiert ist. Also das wird in aller Regel falsch verstanden. Emanzipation und Frauenpower sind angesagt. Frau soll in Führungspositionen kommen und auch äußerlich sind Unterschiede zwischen Frau und Mann oft gar nicht mehr so klar, was Kleidung und auch was Frisur betrifft. Die Rolle des Mannes als Verantwortlicher in der Familie ist nicht mehr so selbstverständlich und man beobachtet den Trend da in Gemeinden, dass Frauen die Leitung in die Hand nehmen und Männer sich dann einfach zurückziehen und ihren Platz nicht einnehmen. Was will Gott von uns Frauen, besonders in der Ehe? Wir haben es jetzt gehört, uns wird gesagt, uns unter den Mann unterzuordnen und ihn zu achten. Und das hat immer gar nichts mit dem Wert zu tun, den wir vor Gott haben. Für Gott sind wir genauso wertvoll wie der Mann. Es geht hier eher um die Ordnung, so wie Christus sich Gott unterordnet, in dem Maß sollen wir uns dem Mann unterordnen. Nicht das äußerliche Tragen von einer Kopfbedeckung, sondern vielmehr unsere innere Haltung ist wesentlich. Ich habe von Malte ein Buch bekommen, das heißt Jede Frau und das geheime Verlangen ist das Gegenstück zu dem anderen Buch Jeder Mann und die Versuchung. Die Männer wären ja viel mehr über Bilder angezogen und ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich bei der Frau das Problem? Und in dem Buch ist das so ein bisschen aufgezeigt, dass es vielmehr um unsere Gedankenwelt geht. Der Teufel weiß, dass er viel Schaden anrichten kann, wenn er bei unseren Ehen ansetzt. Er setzt bei unseren Gedanken an und versucht, die Achtung vor unserem Mann zu verhindern. Wir haben ja vorher gehört, dass man den Mann achten solle und das versucht der Teufel umzukehren. Aus dem Menschen, den wir so faszinierend gefunden haben, dass wir ihn geheiratet haben, wird im Lauf der Ehe jemand, den man verachtet, weil er so viele Fehler hat, und der Gedanke naheliegt, dass man mit ihm nicht mehr zusammenleben kann. Der Teufel will uns aus dieser göttlichen Ordnung herausholen, sodass wir uns über den Mann stellen und ihn verachten. Liebe und Achtung, das sind keine Gefühle, sondern Entscheidungen, die wir treffen. Wir haben vor einiger Zeit ja mal erwähnt gehabt, dass ein Buch, was ich für unseren Basel bekommen habe, wo es um die Zwänge geht, dem Zwang die rote Karte zeigen heißt, dass das, ja, dass wir das gelesen haben und das hat mir sehr aufgezeigt, wie die Arbeitsweise von Dämonen ist. Sie lügen ja, sie versuchen irgendeine Kleinigkeit aufzubauschen und sowas Großes draus zu machen, dass wir ganz gefangen genommen sind von dem und gar nicht mit die Balance haben. Und so wäre unsere Blicke, wird unser Blick auf Schwäche von unserem Mann gerichtet, sodass wir das so schwierig finden, dass wir ihn verachten. Gott will, dass wir unseren Mann so sehen, wie er ihn sieht. Filme und Romane, die gaukeln uns ein Männerbild vor, das so der Realität nicht entspricht. Sie entführen uns in eine Scheinwelt, die so romantisch und verführerisch ist und da passen unsere realen Männer einfach gar nicht rein. Ne? Und man ist sehr versucht, dadurch nach einem idealen Mann Ausschau zu halten. Und der Feind wird uns da tüchtig mithelfen und uns den entsprechenden Prinz über den Weg schicken. Das alles läuft zunächst einmal in Gedanken ab. Die Versuchung ist auch an mich mal herangekommen, nicht, dass ich sie selber gesucht habe, aber es war jemand da, der mir sehr viel Aufmerksamkeit und Bewunderung vermittelt hat und angefangen hat, in meine Gedanken Raum einzunehmen. Mir ist das Zitat vom Luther das sehr wichtig geworden. Der Luther hat gesagt, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unsere Köpfe fliegen, aber wir können verhindern, dass sie anfangen, Nester auf unserem Kopf zu bauen. Und da heißt es dann, so schnell wie möglich diese Vögel zu verscheuchen und diese Nester loszuwerden. Im Kolosserbrief werden wir aufgefordert, unsere Gedanken gefangen zu nehmen. Jede Sünde, jede Verfehlung, die fängt mit Gedanken an. Wir können sehr wohl unsere Gedanken lenken und bestimmen, mit was wir unser Denken füttern. Das hat sehr viel Einfluss, was wir in unser Denken reinlassen. Ob das jetzt Medien sind, Filme, Romane oder ob es die Bibel ist, mit was wir unser Denken füttern, was uns dann prägt. Und sehen wir unseren Mann, für den wir uns ja einmal entschieden haben, als wir ihn geheiratet haben, mit Gottes Augen, als heilig, geliebt, gerecht gemacht und wertvoll? Oder lassen wir uns vom Feind dazu verleiten, in unserem Mann jemanden zu sehen, der so voller Schwächen ist, dass wir keinen Respekt mehr vor ihm haben und dass wir motiviert sind, das Ruder selber in die Hand zu nehmen? Erwarten wir von unserem Mann, dass er all unseren Mangel ausfüllt, oder ist uns bewusst, dass das nur Gott kann? Er will all unseren Mangel stillen. Es heißt im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Die Männer sind überfordert, wenn sie all unseren Mangel ausfüllen sollen. Und dann ist mir noch richtig wichtig, wie reden wir Frauen untereinander über unsere Männer? Ich habe da oft Gespräche mitgekriegt, wo sehr über die Männer abgelästert wird. Das Erste sind ja unsere Gedanken, die auf eine schiefe Bahn geraten, wo wir uns irgendwie in eine Richtung bewegen, die nicht gut sind. Und deine Gedanken folgen Worte. Wir sprechen das danach aus. Wir reden schlecht über unseren Mann. Und die Folge sind dann die Taten. Und das sieht man an den vielen Ehescheidungen, auch in christlichen Kreisen. Ich will zum Schluss noch den Bibelvers aus Sprüche 31,11 erwähnen. Da heißt es, das Herz des Mannes kann sich auf die tugendhafte Frau verlassen. Also der Mann kann sich sicher sein, dass seine Frau ihm treu ist. Sind wir da als Frauen verlässliche Partner, auf die sich unser Mann verlassen kann? Das heißt, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen. Für Gott hat die Ehe so hohe Stellenwert. Da lohnt es sich, alle Energie darauf zu verwenden und mit unserer Gedanken sehr achtsam zu sein, in welche Richtung sie gehen. Inzwischen wird die glückliche Ehe und Familie auch bei Nichtchristen wieder sehr wertgeschätzt. In Gottes Ordnungen zu leben, schafft sehr viel Glück und Erfüllung. Und es ist ein ganz wertvolles Erbe, was wir unseren Kindern mitgeben. Das ist nicht so gering zu achten. Ich selber bin sehr dankbar, dass wir immer wieder die Möglichkeit hatten, mal ein paar Tage alleine wegzugehen, an unserer Ehe zu arbeiten. Das hat uns sehr gut getan und da lohnt es sich wirklich, alles zu investieren. Soweit.